Domradio Menschen.
Seine Heimat, auf jeden Fall seine musikalische Heimat, ist der Philharmonische Chor Köln. Professor Horst Meinardus ist als Jugendlicher in den Chor eingetreten und seit bald 25 Jahren ist er sein erster Dirigent. Auch sein restliches Leben hat Professor Meinardus der Musik gewidmet. Opern, Oratorien, große Chorwerke aufführen, dafür brennt sein Herz. Und ob als Chordirektor der Kölner Oper oder als Leiter der Opernchorschule der Kölner Musikhochschule oder eben als Chordirigent hat er sich viele seiner Träume verwirklicht. Aber was bedeutet ihm die Chormusik? Warum hat er seine Lebensenergie da reingesteckt? Was gibt sie ihm? Und gerade weil die geistliche Chormusik für Horst Meinardus so wichtig ist, wie geht es ihm damit, dass nur verschwindend wenige Jugendliche noch überhaupt etwas damit anfangen können, geschweige denn in ein Konzert gingen oder gar selber mitsängen, Konjunktiv? Diese und andere Fragen habe ich und ich bin gespannt auf die Antworten. Herzlich willkommen jetzt in dieser Sendung Menschen, Professor Horst Meinardus. Herzlich willkommen alle, die eingeschaltet haben am Mikrofon Angela Krumpen. Die Sendung Menschen im Domradio. Professor Meinardus fängt immer mit dem Fragebogen an. Unser Gast muss sich selber vorstellen. Deswegen bitte Alter.
Ich bin 74 Jahre alt.
Beruf?
Chordirektor.
Gibt es sowas wie eine Berufung?
Ich glaube ja.
Nämlich?
Irgendeine Stimme sagt, ich möchte Chormusik machen oder Vokalmusik machen. Weniger Instrumentalmusik, obwohl das auch dazu gehört.
Gibt es Religion?
Im Zusammenhang mit der Musik ja. Am Anfang auch im Zusammenhang mit meinem Beruf. Ich war Kirchenmusiker. Aber es gibt verschiedene Dinge, die mich gestört haben.
Okay, dann frage ich nicht, wie gerne die Religion in Ihrem Beruf auftaucht.
Sie taucht schon gerne auf, weil ich immer wieder, auch wenn ich die Musik erkläre, Dinge finde, die auf heutige Dinge, Zeiten, Geschehnisse zutreffen.
Von meiner Mutter habe ich
Musikalität geerbt.
Ohne meinen Vater.
Die Liebe zu Musik, die allerdings war bei ihm nicht so offenkundig, so besser gesagt.
Dass mein Vater in Gefangenschaft geriet, hat für mich bedeutet?
Ich habe mir später vorgestellt, wie es ihm da wohl gegangen sein muss. Ich weiß, er war ja sehr krank, als er nach Hause kam.
Zwei Brüder haben heißt in meinem Fall?
Ist nicht immer leicht, der Älteste zu sein.
Dass mein Großvater sehr gut Klavier gespielt hat, hat mir
manche Schimpfe meines Vaters eingetragen.
Oh, Philipp Röhl war für mich?
Musikalischer Vater.
Der Philharmonische Chor war als Jugendlicher für mich?
Er ist ein kleines Abenteuer, stimmliches, musikalisches Abenteuer und dann den Rest, die vielen, vielen Jahre, meine musikalische Heimat.
1956 mit dem Chor nach Paris zu reisen war?
Das war ein aufregendes Erlebnis, Paris, aber mit dem Chor und auch mit dem Wissen, dass der Chor schon ein Jahr vorher da war, als erster Chor nach dem Krieg in Notre Dame konzertieren durfte. Wir waren in Saint-Sulpice und in Madeleine.
Lehrer zu werden, wie mein Vater es für mich vorgesehen hatte, kam für mich?
Nicht in Frage.
In meinen 7 Jahren als Kirchenmusiker habe ich gelernt?
Habe ich gelernt, geduldig zu sein, wenn man den Pastoren beim Predigen zuhört.
So. Die Stärke eines Profichores wie des Kölner Opernchores ist?
Dass sie verschiedene Partien gleichzeitig abrufen können. Morgens Stück A, abends Aufführung B, nächsten Morgen wieder Stück A, nächsten Abend Stück C, ohne jeweils neu zu probieren. Das habe ich immer bewundert.
Die Stärke eines Laienchores wie des Philharmonischen Chores Köln ist?
Dass man stärker spürt, dass das Herz bei der Sache ist.
Ein Chordirigent ist ein guter Chordirigent, wenn?
Wenn er den Leuten zuhört, beim Musizieren mit den Leuten atmet und ihnen auch erklären kann, was sie da tun.
In Japan die Matthäus-Passion aufzuführen hieß?
Es war ein kleines Abenteuer mit vielen Überraschungen, die mir ja große Bewunderung für die Damen und Herren des Tokyota-Chores entlockt hat.
Wenn ich in die Oper gehe, kann ich?
Kann ich die Musik genießen, die Sänger bewundern normalerweise Und das ist sehr unterschiedlich. Manchmal eine schöne Inszenierung, aber manchmal Inszenierungen, die nicht so ganz nach meinem Geschmack sind.
Eine Opernpartie, die ich gerne gesungen hätte, ist?
Sarastro.
Späte Väter haben den Vorteil?
Dass sie bewusster wahrnehmen, wie die Kinder groß werden.
Unbedingt dirigieren möchte ich noch?
Wie lange? Möglichst lange?
Unbedingt. Welches Stück möchte ich unbedingt
Welches Stück ich unbedingt noch dirigieren möchte? Das ist schwer zu sagen. Einige Wiederholungen. Hamollmesse würde ich gerne nochmal machen.
Große Chöre finden nur Nachwuchs, wenn?
Wenn sie ein attraktives Programm haben und der Chor nicht nur zusammenkommt zu musizieren, sondern auch der menschliche Zusammenhalt da ist.
Wenn so eine Himmelspostkarte käme und die würde sagen, pass auf Horst, du hast noch genau Zeit für ein Konzert und dann komme ich dich holen. Dann müsste dieses Konzert welches sein?
Matthäus Passion.
Musik kann?
Kann sehr vom Alltag lösen und den Kopf frei machen.
Gott ist?
Er steht hinter alledem, was Musik ist und damit verbunden, auch Texte, Klang, alles was, und die Stimme. Gott hat uns, hat den Menschen schöne Stimmen gegeben und die Geduld, das zu lernen, was sie lernen sollen.
Im Domradio, die Sendung Menschen, und heute zu Gast ist Professor Horst Meinardus, Dozent an der Musikhochschule und Leiter des Philharmonischen Chores Köln, der im Oktober in der Kölner Philharmonie von Händel Jephtha ein Oratorium in 3 Akten aufführen wird. Horst Meinardus, glauben Sie, dass ein Jugendlicher bei Jephtha dabei sein wird, der nicht gekommen ist, weil Mama oder Oma oder Opa mitsingt?
Schwer zu beantworten. Eher wird es nicht der Fall sein.
Schmerzt Sie das?
Ja.
Wie lange, glauben Sie, wird es das noch geben, dass ein Laienchor die Kölner Philharmonie mietet und ein nicht besonders bekanntes Händel-Oratorium? Also wenn wir da auf die Domplatte gehen, dann will ich, glaube ich, muss man eine Weile warten, bis jemand vorbeikommt, den man fragen kann, was ist Jephtha? Also der ein nicht besonders bekanntes Händel-Oratorium aufführt.
Ich hoffe, es geht noch eine Zeit lang, eine lange Zeit weiter, was mich ein bisschen optimistisch macht, dass die Zahl derer, die sich einem solchen Chor anschließen, ganz, ganz, ganz langsam wächst.
Ach.
Hängt ein bisschen davon ab, auch ob der Chor eben nur Stücke macht wie Jephtha oder dann als nächsten Schritt die sogenannten Gassenhauer, sage ich jetzt einfach mal, die Straßenfeger, sondern vielleicht auch was anderes, was eigentlich nicht zu dem Kernprogramm des Chors gehört, wie wir die Tango-Messe von Palmieri machen wollen. Aber ich glaube, es gibt eine Möglichkeit, weil es gibt auch in der Musik, im musikalischen Leben, gibt es immer wieder Leute, die aus irgendwelchen Gründen, die ich nicht weiß, zurückdenken und sagen, es war doch was Schönes, ist doch was Schönes dabei. Manchmal ist es auch in den Schulen, dass da Anregungen kommen, manchmal kommen die Anregungen auch von Eltern, dass sie die Jugendlichen mitnehmen, sagen, ach ja, ich gehöre mir das mal an und finden dann doch.
Wenn Sie sagen, das wächst ganz langsam, in welcher Altersklasse wächst es denn?
Na, sagen wir mal, so um die 30 herum und drüber.
Ach, doch so früh.
Ja, ich denke schon. Man hört immer wieder, ich merke es ja auch, dass dann auch Jugendliche, man meint, das wären dann so 20-Jährige, aber dass immer wieder Leute kommen, auch in den Chor eintreten möchten. Die wollen gerne Chor singen, die haben das auch früher schon mal gemacht, lange Pause gemacht, aus irgendwelchen Gründen, berufliche Gründe oder Kinder erziehen und möchten wieder zurück.
Aber das sind dann junge Leute, die an irgendetwas anknüpfen.
Ja.
Da gibt es etwas, woran sie anknüpfen können.
Ja, da gibt es etwas, woran sie anknüpfen können. Aber ich habe auch schon erlebt, dass jemand, ich möchte mal singen, ich habe keine Ahnung, ich habe noch nie gesungen.
Okay.
Es gibt sogar welche, die kommen dazu, die können keine Noten lesen oder kaum Noten lesen. Kontrolliere ich nur, haben sie eine gute Stimme, funktioniert es mit den Ohren. Und dann kommen sie in die Chorschule, lernen Noten lesen. Wenigstens soweit es möglich ist. Ansonsten machen die das nach Gehör, wie das ja auch in der Popmusik oft. Da gibt es ja auch viele, viele, die können keine Noten lesen, die spielen einfach nach Gehör was.
Machen Sie sich denn dann weniger Sorgen um den Chor als um das Publikum? Weil auch wenn, gut, wenn Sie sagen, es wächst ganz langsam. Ein Chor funktioniert nur, wenn es auch Menschen gibt, die kommen, um sich die Chormusik anzuhören.
Über das Publikum mache ich mir mehr Sorgen als über den Chor.
Das denke ich mir. Haben Sie denn eine Strategie oder haben Sie Ideen, was man tun kann?
Da sind wir im Gespräch mit Marketingleuten, ob wir da was verbessern können. Um es geschickter zu verkaufen. Heute hängt ja vieles von der Art von Reklame oder der Art der Reklame ab. Man wird ja zugedröhnt mit aller möglichen Reklame, ganz egal auf welchem Gebiet. Und ob man da untergeht als veranstaltender Chor.
Das heißt, die Idee ist es, ein bisschen lauter und ein bisschen größer zu werden.
Ja, ich will nicht sagen schriller, aber ein bisschen lauter vielleicht, ja, oder auffallender. Das ist genau in ähnlicher Weise, als in Köln die Philharmonie eröffnete und viele, viele Ensembles, alle Arten von auswärts nach Köln kamen, um hier zu konzertieren, was vorher nicht der Fall war. Da haben wir auch gesagt, wir müssen aufpassen, dass wir als Kölner Chöre nicht kaputt gehen, untergehen. Weil der Druck wird größer und deshalb haben wir uns zusammengeschlossen zu einem Netzwerk.
Und das ist dann eher auch ein Luxusproblem, weil in Köln gibt es eigentlich viele, viele, viele Sänger und so viele Chorsänger, dass sie gar nicht alles aufführen können. Oder dass sie sich irgendwie abwechseln müssen, dass sie jedenfalls mehr Chöre als Publikum.
Wir haben fast mehr Chöre als Publikum. Alle Chöre haben Probleme, die Philharmonie vollzukriegen oder auch einen anderen Ort, in dem sie konzertieren. Ja. Manchmal funktioniert es, wir wissen nicht warum. Und manchmal funktioniert es nicht und wir wissen auch nicht, warum. Also bestimmte Standardwerke, sagen wir mal Carmina Burana, früher lief die von alleine. Heute ist man erstaunt, dass es nicht von alleine läuft, dass der Saal sich füllt. Es gibt bestimmte Sicherheiten, Weihnachtsoratorium zwei Tage vor Heiligabend oder eine der beiden Passionen auf Karfreitag. Da muss man sich keine Sorge machen.
Okay. Also es gibt da noch so ganz, es ist auf dem Rückzug, aber es gibt wenigstens so ab und zu sichere Bänke. Sie sind 1956 in diesen Chor eingetreten. Das ist bald 60 Jahre her und Sie waren noch ein halbes Kind damals mit 15. Wie es kam, dass Sie so früh Ihre Heimat in diesem Chor gefunden haben, das erzählen wir aber nach den Nachrichten. Domradio, die Sendung Menschen, und zu Gast ist ein Chordirigent, der 1956 in den Philharmonischen Chor eingetreten ist. Ihre Mutter war dort schon Mitglied. Nun machen 15-jährige Jungs ja meistens genau das nicht, was ihre Mütter machen, jedenfalls nicht zu der Zeit. Wieso war das bei Ihnen anders?
Ich weiß nicht mehr, wie meine Mutter mich damals, ob sie mich überreden musste und überzeugen musste, oder ob ich einfach neugierig war. Ich bin Zwilling. Zwillingen sagt man nach, sie wären neugierig. Mitgehen wollte, das mal erleben. Jedenfalls, ich bin mitgegangen, ohne große Widerstände. Und es war bald so, dass der Dienstag für mich ein heiliger Tag war. Weil
warum?
Dienstags probiert der Chor abends immer, zwar der ganze.
Ja, aber was war daran heilig? Für einen 15-Jährigen?
Ja, heilig, das ist jetzt übertrieben ausgedrückt. Es war wie ein an den Dienstagabend ging nichts anderes.
Das habe ich verstanden. Aber warum? Was hat Ihnen als 15-Jähriger so imponiert, Sie so fasziniert, Sie so angezogen, dass Sie da immer hingehen wollten? Da sangen mit Verlaub lauter ältere Menschen.
Ja, da waren nicht nur lauter ältere. Damals war das Durchschnittsalter deutlich jünger, als das heute der Fall ist. Also waren viele Jugendliche. Ich war der Jüngste im Chor, das ist klar. Jüngere Leute dabei und ich fühlte mich da wohl, auch die Älteren und die sich gut Kontakt zu mir suchten, dass ich nicht in nur großen, der Chor war damals 150 Mitglieder, dass ich mich da irgendwie fremd fühlte, Mutter hin, Mutter her, sondern ich fühlte mich gut aufgenommen und es war eine spannende Sache, da in dieser Männerschar zu sitzen und Mahlers 8. Sinfonie mit einzustudieren. Das war das erste Werk, was ich mitgesungen habe. Und dann auch auszutesten, vielleicht so eine unbewusste Neugier, ja, kann ich das? Kann ich mich wehren, wenn neben mir ein Tenor sitzt, der was anders singt als ich? Geht meine Stimme tief genug? Ich war im ersten Bass, also Bariton, um das mitzukriegen. Es war einfach ganz, ganz, ganz neue Erfahrung. Und vielleicht auch ein Ausgleich, weil in der Schule passierte musikalisch nicht allzu viel.
Also die Musik, das haben wir ja im Fragebogen schon gehabt, die war sehr präsent bei Ihnen. Ihre Mutter war musikalisch, Ihr Vater hat ein bisschen Klarinette gespielt, aber Ihr Großvater war sehr musikalisch. Und Sie haben dann auch Klavier gespielt. Sie wollten aber schnell lieber die Klavierauszüge spielen, aus Opern zum Beispiel, aus der Zauberflöte oder auch aus der Martha von Friedrich von Flotow. Nehmen wir mal die Martha. Was wollten Sie denn da spielen? Warum? Nimmt sich jemand den Klavierauszug von einer Oper aus dem 19. Jahrhundert und spielt das?
Das ist eine Frage, ich glaube, ich kann sie nicht richtig beantworten. Es war einfach Lust, diese Klavierauszüge zu spielen. Ich hatte mir die auf ein Stück Papier geschrieben, Opernklavierauszüge, die meine Mutter in ihrem Notenschrank hatte. Sie hatte auch einige Oratorien im Notenschrank, aber die haben mich damals nicht interessiert. Sondern die Opernklavierauszüge, ich habe sie immer wieder von vorne nach hinten durchgespielt, bisweilen auch die unterschiedlichsten Partien versucht mitzusingen. Und wenn ich am Ende des Zettels angekommen war, habe ich dann oben wieder angefangen.
Ja.
Und das ging eine lange Zeit so. Ich habe da einiges bei gelernt, ohne es zu wissen. Ich habe da schnell lesen gelernt, Noten lesen gelernt und die Finger alleine zu lassen. Die konnten das dann alleine. Und habe da auch dann eben die Literatur kennengelernt. Das ist, ich ging dann in den Chor, dann kam die geistliche Musik, Oratorien.
Also die Oper kam zuerst?
Soweit kam die Oper zuerst. Aber ich war zu der Zeit, ich glaube, ich war zweimal in der Oper.
In welchen?
Faust.
In Faust, okay.
Faust. Und zwar in der Aula der alten, in der Aula der Universität. Das Opernhaus gab es noch nicht, beziehungsweise war noch nicht fertig. Ich weiß, dass ich eine Vorstellung mit Heiner Horn war. Und Freischütz habe ich da auch gesehen. Zweimal war ich da in der Aula, später im Opernhaus. Das war aber dann, als es da irgendwelche Vergünstigungen gab für Schüler, dass man ins Opernhaus gehen konnte für ein paar Pfennig.
Also das ist sehr gefördert worden von Ihrer Familie, die Musik. Aber als Sie dann Musiker werden wollten, da war zumindest für Ihren Vater der Spaß zu Ende. Und dann musste es mindestens der Musiklehrer werden. Und das kam für Sie nicht in Frage.
Das ist richtig. Mein Vater wollte, dass ich Musiklehrer werde, weil das ein sicherer Beruf ist. Das andere war nicht so. Ich wollte es nicht. Ich konnte mir das nicht vorstellen, mit Kindern umzugehen. Ich hatte einmal versucht, in meiner ersten Kirchengemeinde im Kinderchor zu arbeiten. Das hat nicht gut geklappt. Ich kam mit den Kindern oder die Kinder kamen mit mir nicht zurecht. Vielleicht war ich zu ungeschickt. Insofern hat sich das bestätigt, dass ich mich geweigert habe, mit Kindern das zu machen.
Sie waren der Älteste von drei Brüdern. Die Ältesten haben es immer schwer, sich durchzusetzen. Wie haben Sie sich denn durchgesetzt und die freie Kunst für sich reklamiert?
Gegenüber wem?
Ihrem Vater.
Ja,
weil Sie haben sich ja durchgesetzt.
Ja, ja, es gab ja eine Notlösung. Ich wurde Kirchenmusiker.
Genau.
Das ist ja auch ein halbwegs anständiger Beruf.
Das haben Sie eine kleine Weile gemacht und dann sind Sie aber nach Düsseldorf und nach Köln an die Musikhochschulen gegangen, nacheinander, und haben da gelehrt und den Kölner Opernchor dirigiert. Und dazu, zur Oper, will ich gleich noch mehr wissen. Im Domradio die Sendung Menschen und wir kommen zur Oper. Jede große Oper hat einen Opernchor. Professor Meinardus, Sie haben über Jahrzehnte den Opernchor in Köln dirigiert und eben erzählt, dass die Martha von Friedrich von Flotow Sie so früh fasziniert hat. Haben Sie mal die Martha dirigiert?
Nein.
Nein.
In der Oper habe ich nicht dirigiert.
Ja, in den Opernchor mit dem einstudiert.
Mit dem Opernchor einstudiert, ja.
Haben Sie, okay.
Das kam auch mal vor. Also wir sind ja der Opernchordirektor, studiert den Chor ein. Und es kommt selten vor, dass der Opernchordirektor...
Ich habe mich nicht präzise ausgedrückt. Ja. Ich meinte auch, ob Sie das aber mit dem Opernchor...
Aber habe ich einmal einstudiert, ja.
Aha. Und auch dann mit den Studenten, weil Sie haben ja auch die Studenten auf
mit
die Opern...
Mit den Studenten nicht, mit den Studenten haben wir... ich habe die erste Zeit ja viele Jahre Oratorien mit den Studenten einstudiert, Ensemblegesang, Oratorienpartien, rezitativ singen lernen. Später kam dann die Opernchorschule dazu und da ist es mehr, dass man Opernchorpartien braucht, die man... entweder für eine szenische Aufführung innerhalb der Musikhochschule braucht, dass da ein Chor gebraucht wurde, zum Beispiel für einen Wildschütz oder neulich für Liebestrank von Donizetti, oder dass man den jungen Studenten, Studentinnen bestimmte Chorpartien beibringt, die sie gebrauchen können, wenn sie sich um eine Stelle in einem Opernchor bewerben.
Okay, also jedenfalls, die Martha haben Sie aber als Opernchor dirigiert. Wenn das bisschen, was ich von Oper verstehe, ist immerhin, dass es darum die ganz großen Gefühle geht, um die Passionen, um die Dramen, die auf der Bühne stattfinden. Und jemand wie Elke Heidenreich zum Beispiel, die geht ja gerne und in die Oper und schreibt dann darüber und sagt ja so Dinge wie, dass sie da einfach, dann geht sie einmal in die Oper und dann ist sie von vielen Dingen geheilt. Wie ist das bei Ihnen? Sind das die Passionen, die Sie anziehen?
Was mich an der Oper gefesselt hat, ich habe die Musik lieben gelernt, die Opernmusik lieben gelernt. Sie war ist ganz anders irgendwo als die oratorische Musik. Aber ich habe sie lieben gelernt, weil sie Gefühle ausdrückt, wenngleich das manchmal auch nur aufgesetzt wirkt, wenn man hinter der Bühne steht. Mhm. Ich spreche jetzt nicht aus der Sicht des Zuhörers draußen. Mhm. Dann habe ich sie geliebt, diese Verbindung musizieren und spielen auf der Bühne, also schauspielerisch da darstellen. Das war eine interessante Sache zu beobachten. Erstens, was die Regisseure wollten, zweitens, was die Sängerinnen und Sänger konnten oder mitmachten. Was mich gestört hat, intensiv emotionale Szenen auf der Bühne wurden überzeugend dargestellt und gesungen. Und dann kamen die Sängerinnen oder die Sänger, meistens die Sänger, dann an die Seite und warteten auf ihren nächsten Auftritt. Und man meinte, sie sind plötzlich in einer vollkommen anderen Welt, die sich zum Beispiel auch durch die Frage, wie steht das Fußballspiel, was gerade parallel läuft, äußern konnte.
Okay.
Das passiert allerdings auch bei Dirigenten. Es wurde vom Inspizienten, gab es schon mal, dass dem Dirigenten durch irgendein verabredetes Signal
das gefallen
steht,
ist.
Das steht im Moment so und so. Oh. Da haben wir unten Lämpchen am Pult. Und, oder es ist auch passiert, dass ein Dirigent eine längere Opernaufführung abends mit ziemlich schnellen Tempi durchlaufen ließ, damit er rechtzeitig fertig ist, um ein Spiel mitzukriegen.
Aber ich höre, dass Sie das missbilligen.
Eigentlich ja.
Also so wie Sie sagen. Das heißt, für Sie kann das nicht in Frage. Wenn Sie jetzt wenn Sie den Opernchor hinter der Bühne dirigieren oder einstudieren, dann aber bitte wenigstens die Zeit, die das dauert, lebt man das, was man da singt. So höre ich das.
Eigentlich wäre das ideal. Das ist aber am Theater schwer zu erzielen. Vielleicht liegt es auch am Wechsel der Titel. Es ist für einen Opernchorsänger oder für auch einen Solist sicherlich schwer, morgens, sagen wir mal, Mozarts Entführung, eine Probe zu machen und darin zu leben. Mhm. Darin zu leben heißt mehr als das Handwerkliche, also Töne und so weiter. Und abends Lohengrin aufzuführen oder andersrum. Das hat hohe stimmliche Anforderungen, sowas. Aber die emotionalen Dinge fehlen da.
Ich habe mal so ein bisschen geguckt. Sie sind ja Jahrzehnte als zweiter Dirigent des Opernchores da gewesen an der Oper. Und da ist ja viel passiert. Und den meisten Wirbel, den ich so gefunden habe, den ging es um eine Oper, Samson und Dalila.
Ja.
Ich sage es mal auf Deutsch. Und der Opernchor, die haben sich reihenweise, haben sich die Sänger krankschreiben lassen und haben gesagt, das können wir nicht, das können wir seelisch nicht aushalten. Und dann habe ich ganz neugierig geguckt, was denn dann die Kritiken dazu waren. Und also alle schrieben, waren so einmütig, die Kritiker, das ist nicht skandalös, das ist irgendwie, worüber haben die sich alle so aufgeregt? Also ich hatte das Gefühl, da haben sich auch Dramen hinter der Bühne abgespielt.
Ich habe es selbst nicht mehr erlebt. Es war, wenn ich das richtig im Kopf habe, nachdem ich nicht mehr an der Oper war.
2005?
Ja. Ja, aber ich habe es nicht direkt
mitbekommen, also
weil der Kollege hatte, wir waren zwei Co-Direktoren.
Ja, also es war in der Zeit, wo Sie da waren. Das habe ich nachgeguckt.
Also ich weiß nur, dass viel, vor allem die Damen, sich aufgeregt hatten über Vergewaltigungsszenen. Und sagten, diese Schreierei, die da entsteht, und zwar, das war offenkundig sehr...
Haben Sie es denn gesehen? Waren Sie da auch?
Nein, ich habe es nicht gesehen.
Okay. Also gab es das denn, dann brauchen wir darüber ja nicht reden, aber gab es das häufiger, dass sich einfach auch so Dramen aus diesen Dramen entwickelt
Nein,
haben?
Nein, das war also ein extremer Fall mit Samson und Dalila, dass das so weit kam, dass Opernchorsänger und Sängerinnen sich weigerten, vor allem bei den Damen war das wohl, weigerten, da mitzumachen und dass sich das Theater genötigt sah, Gastsängerinnen für den Chor zu holen, um das überhaupt aufführbar zu machen.
Was ich mich gefragt habe, ist, Bei den Instrumentalisten, da sind wir das gewohnt, dass es viele Geiger gibt und ab und zu mal einen Solisten. Aber bei Sängern ist ja immer so eine Erwartungshaltung, dass das Solisten sind. Wie war das denn? Das sind ja alles Profis, die in so einem Opernchor sind. Waren das eher so die, weißt du was ich, die C-Promis, die es nicht zu den Solisten geschafft haben? Also hat das irgendwie alles so ein bisschen darunter gelitten oder ist das einfach eine eigene Berufung, dass man Chorsänger wird?
Das ist sehr unterschiedlich. Es gab einige, die haben erst den Anfang ihrer beruflichen Sängerlaufbahn als Solist gearbeitet, kamen aber nicht richtig voran und sind in einen guten Opernchor gegangen. Dann gab es aber auch viele, die hätten durchaus Solist werden können, hatten aber nicht die Nerven dazu. Ich weiß, in einem Fall hatten wir in Köln einen wunderbaren hohen Tenor, herrliche Stimme. Der Vater war früher Solist vor dem letzten Krieg an der Kölner Oper. Und der Junge, der sang, ja, wie ein junger Gott. Und Wolfgang Sawallisch, der damals Chef, musikalischer Chef in Köln an der Oper war, hat ihm einen Solovertrag angeboten. Er fühlte sich sehr geehrt, hat aber gesagt, bitte lieber nicht, ich habe nicht die Nerven dazu. Und dass er so schlechte Nerven hat, das war bis zu seinem Lebensende, das habe ich noch erlebt, dass er, wenn er abends mal beim Männerchor irgendwie eine Operettenschnulze sang, den ganzen Tag nichts essen konnte.
Okay, also der hat sich da einfach richtig eingeschätzt und dann auch nicht darunter gelitten, im Chor zu singen.
Nein, er hat darunter nicht gelitten. Da gab es viele, die haben nicht gelitten. Andere wussten, dass eine schöne Stimme allein nicht reicht, um Solist zu werden.
Was muss dazu kommen?
Gewisse Persönlichkeiten, ein ziemlich kräftiger Ellenbogen und die Bereitschaft, oft den Arbeitsplatz zu wechseln. Und das ist, besonders wenn man Familie hat, nicht so ganz einfach.
Das heißt, man kann nicht über eine längere Zeit Solist am gleichen Haus sein. Man muss dann immer wieder die Häuser wechseln.
Das war früher vielleicht ein bisschen anders, weil die Häuser Ensembles hatten, die länger da blieben. Das hat ein bisschen sehr nachgelassen, dass es Verträge gibt, die gehen über 2, 3, vielleicht 4 Jahre und dann wird gewechselt, weil neue Sänger engagiert werden sollen oder weil ein neuer Intendant kommt, der ein anderes Ensemble haben möchte oder was auch immer der Grund ist. Das Wechseln ist heute häufiger, als es früher war.
Sie hatten 3 große Arbeitsfelder. Sie haben mit Laien gearbeitet. Über die Profis haben wir im Opernchor gerade gesprochen, aber auch mit Studenten. Das ist schon mal angeklungen, aber über die Musikstudenten möchte ich in der zweiten Stunde mit Ihnen weitersprechen.
Domradio. Das Wort um 11.
Stabat Mater, Dolorosa, Juxta Crucem, Lacrimosa, Dum pendebat Filius. Die schmerzensreiche Mutter stand voller Tränen, während sie sah, wie ihr Sohn am Kreuze hing.
Das ist aus Dvořáks Stabat Mater. Am Mikrofon Angela Krumpen und zu Gast im Studio ist Professor Horst Meinardus, unter anderem Chordirigent. Und sicher haben Sie auch Stabat Mater von Dvořák dirigiert. Sie haben so viele Werke aufgeführt oder einstudiert. Warum haben Sie uns diesen Satz aus Stabat Mater mitgebracht?
Dieser Satz aus dem Stabat Mater hat mich insofern beeindruckt. Es gibt andere Stabat Mater-Vertonungen, die ich auch schon aufgeführt habe. Aber in diesem Falle, als Dvořák sein Stabat Mater komponierte, starben 2 oder 3 seiner Kinder. Und jetzt, wenn die Kinder starben, er sieht das Leid der Mutter dieser Kinder, seiner Frau, hatte ich schnell das Empfinden, dass dieses Stabat Mater eine Liebeserklärung an seine Frau war. Das war das eine. Und das andere, was man gleichzeitig in den Nachrichten sehen konnte, in den Fernsehnachrichten, die Auseinandersetzung zwischen Israelis und Palästinensern. Es gab ein Bild, wo israelische Soldaten schossen, um eine Revolte da niederzuschlagen. Und ein Vater, verzweifelt blickend, seinen kleinen Sohn im Arm halt, hinter einer Mauer Schutz sucht. Aber das Kind war schon tot. Und das war für mich ein Beweis, wie dieser alten Text des Stabat Mater, wie man sie mit heutigem Geschehen verbinden kann. In diesem Beispiel aus Palästina. Und wie ein Komponist, in dem Falle Dvořák, persönliche Empfindungen in die Musik legt, indem er sich einfach überlegt, wie kann ich der schmerzensreichen Mutter, in diesem Falle seiner Frau, helfen, den Schmerz zu ertragen.
im Domradio die Sendung Menschen. Heute mit Professor Meinartus, dessen Vater auf keinen Fall wollte, dass er Musiker wird und wenn, dann Musiklehrer, und hatte sich vorgestellt, dass sie an einer Schule unterrichten. Das haben sie nicht gemacht, aber unterrichtet haben sie dann nur Studenten, also die Profis. Und es gibt einen sehr schönen Musikfilm, ich weiß nicht, ob Sie den kennen, Mr. Holland's Opus heißt es. Und es geht über einen Musiker, gespielt von Richard Dreyfuss, der nie dazu kommt, seine Sinfonien zu komponieren, weil er immer Schüler unterrichten muss. Er allerdings an der Highschool, nicht an der Universität. Und über die Jahrzehnte die verschiedensten Schülergenerationen unterrichtet. Wie war das bei Ihnen, als Sie an die Musikhochschule kamen? Das war 1964. Wie waren Ihre Studenten da? Also Richard Dreyfuss oder Mr. Holland, der hat über die Jahrzehnte einfach so unterschiedliche Studenten, dass er sich dauernd umstellen muss, wenn die jungen Leute sich wieder verändert haben. Wie ist das bei Ihnen gewesen?
Ich habe mich in der Zeit auch verändert. Also 1964 war ich selbst noch Student und habe mit Studenten zusammengearbeitet als sogenannte studentische Hilfskraft. Mhm. Das war zunächst, dass ich in einer Gesangsklasse Professor Heinz Marten das Klavier bedient habe, weil er sich auf das, was seine Studentinnen und Studenten taten, konzentrieren wollte. Ich habe viel dabei gelernt, wie die Studenten reagierten, aber auch, was er sagte. Er machte wenig Opus, sondern hauptsächlich Lied und Oratorium. Und dann später bekam ich einen Lehrauftrag, kurz in Köln, dann eine Zeit lang in Düsseldorf. Mhm. Ich musste den Studentinnen und Studenten ihre Partien beibringen und sagen, wie sie es machen sollten. Ich musste denen nicht das Singen beibringen, das machte jemand anders. Mhm. Und dann kam ich wieder nach Köln, auch mit Lehrauftrag, und machte hier dasselbe. Und ja, die Studenten haben sich geändert, aber man kann das so einfach nicht sagen. Es gab immer sehr unterschiedliche Studenten zur gleichen Zeit. Ah. Stimmlichen Fähigkeiten angeht, aber auch was die Fähigkeiten angeht, Musik zu machen. Manche haben es schwer verstanden, dass es nicht genügt, wenn man schöne Töne produzieren kann. Und es war manchmal sehr schwer, denen zu erklären, was da noch zugehört. Und wenn ich Ensemble-Unterricht gemacht habe, das heißt also vier Studenten bilden ein Solistenquartett in einem Oratorium, denen beizubringen, aufeinander zu hören. Nicht, dass jeder sagt, ich muss mich durchsetzen gegen den anderen, sondern mal hat der eine die Führung, mal der andere. Dieses Aufeinanderhören im Ensemble musizieren, das war sehr schwer manchmal. Und dann kam es auch, dass es immer wieder Studenten gab, die Ensemblestücke schlecht lernen wollten, weil sie meinten, es genügt, wenn ich die Arien kann. Mhm. Und da wurde ich innerlich sehr böse und hatte dann auch manches meiner Geduld verloren. Mhm. Und später kamen immer mehr ausländische Studenten, vor allem asiatische und da wiederum koreanische. Und da war es wieder eine ganz andere Aufgabe, auch denen beizubringen, dass sie Musik machen, denen zu erklären, was sie da singen. Die sangen manchmal wunderbar, wunderbare Stimmen, gut ausgebildet in Korea, schön klingend, aber man hatte immer das Gefühl, die wissen nicht, was sie singen. Mhm. Das klang dann, ich will nicht sagen maschinell, das würde ich denen unrecht tun, aber
es klang ähnlich, auch wenn es unterschiedliche Inhalte
waren. Ja, klang ähnlich, auch wenn es unterschiedliche Inhalte waren. Und denen dann versuchen zu erklären, warum sie das machen müssen.
Das heißt, Sie würden nicht sagen, die Studenten in den 70ern und die Studenten jetzt in den 10er Jahren des 21. Jahrhunderts unterscheiden sich groß, sondern man muss immer jede Generation angucken und dann findet man die gleichen Typen wieder.
Ja.
So würden Sie das eher sagen?
Sie unterscheiden sich nicht groß, ich glaube nicht. Okay. Vielleicht die Beziehung zwischen den Studenten, die bleiben mehr oder weniger gleich jung. Ich werde immer älter, also der Jahresabstand wird immer größer. Dass es da was gibt. Aber es gibt höchstens einen Unterschied zwischen Studenten, die hier aus Mitteleuropa kommen und solchen, die aus Asien zum Beispiel kommen. Die asiatischen Studenten sind disziplinierter. Mhm. Bei uns, die Studenten nehmen das manchmal etwas lockerer, manchmal etwas zu locker.
Mhm. Ihr Vater war ja nicht davon begeistert, dass Sie Musiker werden wollen. Sie haben zwei Kinder. Wenn die gekommen wären, sind sie nicht. Aber wenn sie gekommen wären, hätten sie gesagt, ja, heute, wenn du das machen willst, dann mach. Oder hätten sie gewarnt und gesagt, das ist ein hartes Brot?
Nein, ich würde meinen Kindern gesagt, wenn du das unbedingt willst, dann mach das. Ich habe ihm nur gesagt, es ist mit Schwierigkeiten verbunden, aber das gilt sicherlich auch für andere Berufe. Und du musst sehen, ob dein Herz wirklich dafür schlägt, dass du diese Schwierigkeiten durchstehst, dass es dein Beruf wird und nicht, dass du meinst, du suchst da irgendeinen Job auf diesem Feld. Was immer dich da begeistert, du musst immer wissen, es ist mit Arbeit verbunden. Ich habe als Kind sehr geliebt die Musikfilme von Danny Kaye und Fred Astaire. Und zwar hat mich das Steppen so fasziniert. Und dachte ich bei mir, das mache ich später auch. Dann habe ich dann irgendwann, ich habe es gar nicht versucht, aber ich habe gewusst, wie schwer das ist.
Bis Sie gemerkt haben, wie viel Arbeit das ist, dieses Steppen einzuüben. Zum Chorleben gehören Konzertreisen und die können ziemlich aufregend sein. Und das machen wir gleich. Wie viele Konzertreisen, frage ich jetzt hier in der Sendung Domradio Menschen, unseren Gast, Professor Manardus, wie viele Konzertreisen mit dem Philharmonischen Chor haben Sie wohl gemacht?
Ich glaube, es sind 5, die ich selbst, wo ich selbst die Verantwortung hatte für den Chor. Und dann eine ganze Reihe vorher, als mein alter Lehrer noch den Chor führte.
Und eine ganze Reihe heißt?
Eine ganze Reihe. Na, wir waren bestimmt 6-mal in Paris und dann waren wir in Brüssel, in Ungarn, in Wien. Das waren die wichtigsten.
Und Kairo, Dubai,
das war dann später.
Israel.
Dann kamen Kairo, Dubai und
Japan.
Israel. Und das war ja, ist eine ganz andere Welt, speziell Dubai. Dubai war die erste von, nee, Israel war die erste. Hamol-Messe 6-mal. Und wir hatten alle ein etwas beklemmendes Gefühl, als Deutsche nach Israel zu kommen. Wussten nicht, was passieren würde. Aber es war ein israelischer Dirigent, der uns geführt hat. Es waren israelische Solisten und es ist ein israelisches Orchester. Und es war eine sehr schöne Zusammenarbeit. Und man hatte uns auch viel Touristisches angeboten. Wir haben sehr viel von dem Land kennengelernt. Und wir haben auch einiges mitbekommen von dem Leben der Menschen dort. Wir waren in einem, eins der Konzerte war in einem Kibbutz. Das war für uns irgendwie beeindruckend.
Wie macht man das denn? Wie führt man denn in einem Kibbutz die Hamol-Messe auf?
Ja, da, warum die das gemacht haben, weiß ich
wie?
Nicht.
Wie? Also hatten sie einen großen Raum?
Wo
haben sie das,
die hatten
das Orchester
Konzertsaal.
Hin?
Die hatten da einen Konzertsaal, ich weiß jetzt nicht mehr, wie viele Plätze der hat, mit einem leicht ansteigenden Gestühl, wie das in Konzertsälen normalerweise so ist. Wir hatten vor dem Konzert eine Einspielprobe, damit wir uns an die Akustik und so weiter gewöhnen. Und da saßen schon die ersten Zuhörer im Flanellhemd kariert, die kamen gerade vom Feld, waren hundemüde und saßen da und schliefen und warteten, dass das Konzert dann irgendwann anfing. Und wir dachten, ja, wenn die da im Flanellhemd, wieso müssen wir im schwarzen Anzug und so weiter? Und der Dirigent sagt, na ja, the show must go on. Wir machen das wie immer. Und nachher war der Saal voll und wunderbarer Applaus von diesen Leuten. Wie weit die nun Bach kannten oder froh waren, dass da überhaupt mal sowas aufgeführt wurde, konnte ich nicht beurteilen. Aber immer ganz anderes Publikum in Jerusalem, in Haifa, in Tel Aviv und dann zwischendurch die historischen Stätten kennenlernen, spontan mal singen in der Arena in Caesarea oder in der Geburtskirche in Bethlehem. Gab es dann Krach mit dem Küster, der wollte nicht, dass wir Latein singen. Und das Zusammentreffen in der Nähe der israelisch-libanesischen Grenze gab es eine Art Altenheim. Und da wurden wir hingebracht und haben die Leute kennengelernt. Das waren größtenteils Leute, die aus Deutschland geflohen waren. Und die waren froh, dass sie mit uns zusammen deutsche Volkslieder singen konnten. Das war toll.
Haben die auch die Hamol-Messe gehört?
Nein, die nicht.
Die nicht.
Es sei denn, sie waren nach Haifa gefahren. Das kann sein, das wissen wir nicht.
Also Israel war ein Erlebnis, aber Kairo, Dubai, Japan, wir können jetzt nicht über alles sprechen. Wenn wir jetzt auswählen müssten, reden wir über Kairo oder Dubai oder
Dubai.
Japan? Über Dubai, weil?
Dubai, das war unsere erste Reise in ein arabisches Land. Da wurde lange überlegt, was machen wir für ein Programm. Es gab dort einen bundesdeutschen Botschafter, der sich sehr für die Sache eingesetzt hat und auch geholfen hat, dass wir ein Programm fanden, was man da machen konnte. Also wir hätten da keine Matthäus-Passion machen sollen oder Johannes-Passion oder was sonst unser Repertoire war. Wir haben es dann verständigt auf den 4. Satz der 9. Sinfonie von Beethoven, das Schicksalslied von Brahms und die Carmina Burana. Carmina Burana, da wussten wir nicht genau, wie machen wir das. Die Texte sind ja Gott sei Dank Althochdeutsch bzw. Latein. Wir haben keine Übersetzung ins Programmheft gedruckt, weil wir dachten, das könnte Probleme verursachen. Ansonsten Es war insofern ein tolles Erlebnis, als der Botschafter Sponsoren aufgetrieben hatte und dann der Staat, Vereinigte Arabische Emirate, die das so ermöglicht hatten, dass der Chor keinen Pfennig bezahlen musste, was sonst immer ist bei Reisen. Mhm. Müssen die Reise bezahlen plus unter Umständen die Unterkunftskosten. Das war da nicht der Fall, alles umsonst. Und dann würden die reagieren und wie würden wir reagieren? Wurde mir gesagt, das war Konzert aus Anlass des Nationalfeiertags des Staates. Und dann war es üblich, dass man vor Beginn des Konzertes die Nationalhymne spielt. Dass die Konzertierenden, die National. Und ich hatte keine Ahnung von der Nationalhymne der Vereinigten Arabischen Emirate.
Auch nicht so geläufig.
Nee, ist nicht ganz so geläufig. Habe ich mir die Noten schicken lassen. Und jetzt haben die mal auch die Noten geschickt. Und das waren die Noten für eine Militärkapelle. Ich hatte aber ein Sinfonieorchester bei mir. Da habe ich mich zu Hause hingesetzt und die ist umgeschrieben für Sinfonieorchester. Und wir haben es dann auch gespielt. Und die dachten, oh, so haben wir das noch nie gehört. Also ging gut. Und was dann auch interessant war, der Sohn des Scheichs war Kultusminister und kam in das Konzert. Und da er eine hochgestellte Persönlichkeit ist, sind andere Sitten. Normalerweise kommt die Solisten oder der Dirigent als letztes auf die Bühne. Da waren wir auf der Bühne und warteten, dass der Scheich vorne Platz nahm. Das war eins der ersten Überraschungen, die wir da erlebten. Und dann das Zweite, am Schluss des Konzertes bei dem Beifall, dass der Scheich die 5 Stufen zur Bühne hochging, um sich bei den Solisten zu bedanken. Mhm. Er gab allen Solisten, auch den Damen, die Hand. Das hat uns auch sehr erstaunt, weil wir wussten, das ist eigentlich nicht üblich.
Es klingt so ein bisschen so, als hätten Sie bei Hofe des Sonnenkönigs, bei Ludwig XIV. Musiziert. So ein bisschen klingt das?
Ja, vielleicht nicht ganz so viel Sonne. Ja, doch, war doch viel Sonne. Nein, es war für uns eine ganz andere Welt. Und wir waren sehr gespannt auf die Reaktion des Publikums. Die war sehr schön. Vielleicht nicht so überschäumend wie hier, dass man da etwas zurückhaltend ist. Auf der anderen Seite waren aber auch viele Europäer im Konzert, die da leben. Und Echo war auch gut. Und wir hörten dann noch später noch viele Stimmen, wurden uns übermittelt durch den Botschafter und andere, dass man froh war, dass Deutschland auch was anderes hat als Mercedes.
Ach, ja. Manchmal schon, ja. Und gibt es eine neue Konzertreise? Vielleicht nicht so eine ganz spektakuläre, aber dennoch?
Nee, im Moment nicht. Ich versuche immer wieder Partner zu finden in anderen Ländern, die mit denen Partnerchöre zu finden, mit denen eine Co-Produktion machen. Zum Beispiel, wir mal wollen machen im Frühjahr 2017, das Verdi Requiem. Und ich bin gerade dabei zu versuchen, einen koreanischen Chor zu interessieren, dass die für diese Aufführung zu uns kommen. Großer Chor kann beim Verdi Requiem nicht schaden. Und dass wir dasselbe dann drüben in Korea machen.
Ist es schwerer geworden, so eine Konzertreise zu organisieren?
Es ist schwer, weil wir ja kein institutionalisiertes Unternehmen sind, sondern auf eigenen Füßen stehen, sind die Risiken sehr schwer. Und so eine Reise ist teuer. Besonders wenn man ins Ausland reist. Der Fluch, die Unterkunft, wenn man eigenes Orchester mitnimmt, die Honorare und was alles dazugehört. Insofern ist eine Co-Produktion leichter. Man kriegt dann ein Orchester vor Ort, man kriegt vielleicht auch die Solisten vor Ort. Hier haben wir unser Orchester, unsere Solisten. Und wir haben vor Ort vor allem jemanden, der als Veranstalter verantwortlich zeichnet. Das gehört ja dazu, die Reklame und so weiter.
Domradio, die Sendung Menschen, heute mit Professor Horst Meinardus. Und ich will jetzt mal kurz weg von der Musik und ich will mal dahin, dass Sie Vater sind. Und zwar sind Sie zweimal Vater und das erste Mal waren Sie mehr oder weniger ein früher Vater und das zweite Mal mehr oder weniger ein später Vater. Und Ihr Sohn hat Sie auch schon zum Großvater gemacht und die Tochter, die ist noch nicht so lange Flügge. Und über späte Väter wird ja viel geschrieben. Ist das für Sie ein Thema? Oder für Ihre Tochter, aber erstmal für Sie?
Nein, das war für mich kein Thema.
Können Sie verstehen, dass Menschen das zum Thema machen?
Wir haben vielleicht Sorge, dass wenn der Altersunterschied zwischen Vater bzw. Mutter und dem Nachwuchs zu groß ist, dass das Verständnis nachlässt, dass man als älterer Vater bzw. Mutter sich schlechter hineinversetzen kann in das mit Abstand jüngere Kind, wenn es denn in die sogenannten Pflegel- oder jugendlichen Jahre kommt. Denn Jugendlichen heute denken sicherlich anders und handeln anders und sind anders drauf, sagt man heute, als wir so alt waren.
Also wenn ich die Debatte so verfolge, dann geht es da eher um die Kraft, die man hat oder nicht hat, um diese Jahre das Kind auch wirklich dadurch zu begleiten und um, naja, die verfügbare Zeit, die man überhaupt im Leben für das Kind hat. Also wenn man sehr spät Vater wird, wenn man mit, was weiß ich, das ist bei Ihnen nicht so, aber wenn man mit Anfang 60, Mitte 60 Vater wird, dann kann man das Kind, kann man mit dem Kind normalerweise nicht den 50. Geburtstag feiern.
Ja,
entweder oder. Also so diese beiden Argumente werden ja meistens ins Feld geführt. Und das mit der Kraft, war das für Sie ein Unterschied, als Ihr Sohn in der Pubertät war oder Ihre Tochter?
Nein, es war kein Unterschied.
Es war beide mal gleich schrecklich?
Es macht einem Sorge. Oder bringt einen oft zum Nachdenken. Wie entwickelt sich das? Wie kannst du da Einfluss nehmen, dass es in eine bestimmte Richtung geht, ohne dass das Kind sich bevormundet fühlt? Bei meiner Tochter war es deutlicher, dass die, als sie dann 18 wurde, sagte, ich bin jetzt erwachsen. Da sagte ich zu ihr, nein, du bist jetzt volljährig. Das mit dem Erwachsenen muss noch ein bisschen warten. Also die war da etwas freier und fühlte sich unabhängiger, als das bei meinem Sohn der Fall war. Aber die Zeiten waren damals ja auch anders. Mein Sohn ist wird nächstes Jahr 50, meine Tochter ist 24. Und da ist es schon ein Unterschied.
Da liegt eine ganze Generation zwischen.
Da liegt eine Generation dazwischen, mit allen Veränderungen, die es in diesen 25 Jahren gegeben hat. Und man muss heute anders reagieren, denke ich. Auf der einen Seite, ja, großzügiger will ich nicht sagen, aber flexibler reagieren. Wenn man es mit Jugendlichen zu tun hat, mit der eigenen Tochter in dem Falle, früher konnte man vielleicht strenger sein. Das wird heute nicht mehr so akzeptiert. Das heißt, es hängt auch wieder davon ab, wie die Strenge sich äußert. Bei meinem Sohn, ich habe es ja nicht die ganze Zeit erlebt, weil damals auch es eine Trennung gab mit meiner damaligen Frau. Und der Junge lebte dann bei der Mutter. Ich habe nur aus der Ferne das beobachtet, aber hatte ich auch ein bisschen Einfluss schon und konnte es beobachten, ihm auch Ratschläge geben. Da hat er auch drauf gehört, zum Beispiel was Schule anging. Er war auf einer Gesamtschule und ich fragte natürlich immer, wie geht's auf der Schule, wie läuft es? Speziell gefragt, was macht ihr in Musik? Und es kam immer, ja, geht so, Musik, weiß ich im Moment nicht und so weiter. Und dann wechselte er irgendwann nach Wiesbaden auf ein altsprachliches Gymnasium und da lief das ganz fantastisch. Ob das nur in der Schule liegt oder an der Mutter lag, der will ich nichts in die Schuhe schieben. Oder dass ich zu wenig nachgehakt habe, weiß ich nicht. Aber der Wechsel war wichtig.
Das heißt, es war wichtig, dass er Input bekam.
Ja.
Und dass, also dass sie sozusagen an dem Kind auch aus der Ferne dranbleiben konnten.
Ja. Das war mir wichtig und ich glaube, dem Jungen war es auch wichtig. Wir haben es dann seltener gesehen, auch weil er, wie gesagt, weit weg von Köln war, ist dann irgendwann nach London gegangen. Aber es ist immer schön, wenn wir uns sehen, dass wir uns gegenseitig besuchen.
Also Sie sagen, diese Debatte, diese gesellschaftliche Debatte um die späten Väter, da haben Sie wenig Verständnis für.
Ja, es sei denn, der Abstand ist so sehr, sehr groß. Ich meine, nehmen wir mal ein krasses Beispiel. Anthony Quinn, glaube ich, wurde mit 80 Jahren Vater. Das ist ein bisschen,
das
muss
ist,
nicht sein.
Also wo wäre denn Ihre Schmerzgrenze? Wo würden Sie sagen, bis dahin ist es so und wenn es später ist, da finden Sie es kritisch?
Dass die Eltern noch ganz bewusst mitbekommen, wenn der Nachwuchs wirklich auf eigenen Füßen stehen kann, dass man auch selbst beruhigt ist. Das Kind wird meine Hilfe nicht bis an sein Lebensende haben, sondern nur bis an mein Lebensende und dann den Rest seines Lebens muss es allein gehen, dass man selbst ein Gefühl hat. Man kann es unbesorgt nach draußen lassen, auf den Weg lassen.
Zu Gast heute im Studio des Domradios in der Sendung Menschen ist Professor Horst Meinardus. Und wenn Sie zu Gast sind, dann muss es ganz viel um die Musik gehen. Das ist es auch. Wir haben über Ihre unterschiedlichen Chöre gesprochen, die verschiedenen Arbeitsfelder, über die Oper, über die Musikhochschule und über das, was Sie Ihre musikalische Heimat nennen, nämlich den Philharmonischen Chor Köln. Aber wir haben noch wenig über die geistliche Heimat gesprochen. Sie haben immer mal wieder das angedeutet, dass Ihnen das, was Sie da aufführen, also da gibt es die Gassenhauer, aber da gibt es ja auch die Oratorien, dass Ihnen die besonders am Herzen liegen. Und die Oratorin oder die Passion, sie haben 56 Mal selbst die Matthäus-Passion gesungen. Und dann haben sie sie noch dirigiert. Und ich habe sie eben gefragt, wenn es ein Konzert gäbe, liebe Gott würde ihnen sagen, okay, kleiner Aufschub, ein Konzert darfst du noch anhören. Dann musst du von der Welt abtreten. Und haben sie ohne zu zögern gesagt, die Matthäus-Passion. Warum?
Warum? Das ist ja. Sie zeigt in so vielen Facetten, wie Menschen reagieren können, wie Menschen sein können, wenn Menschen miteinander konfrontiert werden aus irgendwelchen wirklichen oder realen oder unrealen Gründen, vorgeschobenen Gründen, wie sie sich verhalten zueinander. Und Bach hat das in einer sehr intensiven und ja, theatralischen, das ist jetzt kein negatives Wort, Weise in Töne gesetzt. Und dazwischen die eingeflochtenen Choräle, wo wir als Menschen, die das Geschehen beobachten, auch aus der Ferne, aus der zeitlichen Ferne beobachten, darüber nachdenken und uns hoffentlich, jeder, der das hört oder auch singt, sich mit dem Text dieser Choräle beschäftigt. Nicht einfach einen Choral singen, weil der da steht, sondern versucht auch heute noch einen Bezug zwischen dem, was er gerade gesungen, was er geschildert hat, als Singender oder als Hörender, was geschildert worden ist, herzustellen, über den Choral zu heute, zu Nachdenklichkeit anregen.
Das heißt, das eine ist, dass Bach einfach viel Leben eingefangen hat, wie Menschen sich verhalten und einfach Möglichkeiten, die das Leben gibt. Und das andere ist, dass Sie sagen, in den Chorälen, in den Texten ist was Wichtiges drin. Haben Sie mal ein Beispiel für mich?
Ja, nehmen wir den Sterbechoral aus der Matthäus-Passion. Wenn ich einmal soll scheiden, so scheide nicht von mir. Er hat letztendlich was Tröstliches. Genau, ich lasse, wenn ich gefragt werde, auf einer Trauerfeier, auf einem Exequien oder auch in der evangelischen Kirche, wenn es eine Trauerfeier da gibt, Bach einen Choral singen zu lassen. Ich nehme meistens den Sterbechoral und auch aus der Matthäus-Passion befiehl du deine Wege. Die beiden, weil der Text viel Tröstliches.
Das hat auch was mit Vertrauen zu tun, befiehl du deine Wege, denn da kommt ja diese Zeile drin vor, wer Wolken, Wind und Wege gibt freie Bahn, der wird Wege finden, die dein Fuß gehen kann. Also das heißt ja, dass es irgendwie was mit Vertrauen zu tun hat.
Das glaube ich ist ganz wichtig, dieses Vertrauen. Das Vertrauen zu haben, dass derjenige, der gestorben ist, in guten Händen ist.
Also Sie sagen, da ist mehr drin und das ist das, wenn ich das jetzt richtig interpretiere, das Eigentliche, warum Sie so gerne Oratorien aufführen.
Ja, es gibt immer wieder die Möglichkeit, erstens, weil es vor allem die lateinischen Texte gibt es ja in verschiedenen Vertonungen. Es gibt ein Requiem von Verdi, es gibt eins von Mozart, es gibt eins von Franz von Suppé, es gibt einen Messtext, zwei verschiedene Vertonungen von Beethoven, es gibt Messen von anderen Komponisten, es gibt ein deutsches Requiem, es gibt, ich weiß nicht was alles. Erstens, wie die Komponisten das jeweils vertont haben und ich versuche da ranzugehen, nicht mit wissenschaftlichen Hintergedanken, sondern versuche mich in die Gefühlswelt dieser Komponisten hineinzudenken anhand der Noten, die vor mir liegen. Ob ich dann immer richtig liege, weiß ich nicht. Aber wenn ich irgendwie meine einen Weg dahin gefunden zu haben, dann bin ich davon überzeugt, dann mache ich das dann auch so. Und zumindest habe ich dann insofern den Erfolg, als das Emotionale, was eigentlich in jeder Musik ja sein sollte und da auch ganz bestimmt ist, dass das in einer gewissen Weise auf den Chor und auch noch später auf die Zuhörerschaft sich überträgt. Mir ist zwar immer wieder nachgesagt worden, auch an Kritiken hier, ich wäre unterkühlt. Kann ja sein, dass das draußen so wirkt, ich weiß nicht. Aber ich habe auch im Verhältnis zu anderen Aufführenden immer wieder festgestellt, dass wenn Emotionalität sich überträgt auf die Zuhörerschaft oder zumindest ein Teil der Zuhörerschaft, dass das ganz wichtig ist, wichtiger als wissenschaftlich äußerst korrektes Abliefern.
Das würde ich mal wohl auch sagen. Wenn man Musik nicht fühlen kann, wenn Musik nicht berührt, warum macht man sie dann? Mhm. Also, das würde ich schwer in Frage stellen. Professor Horst Meinardus, wenn die Fee noch einen Wunsch frei hätte, gäbe es etwas, was Sie sich noch wünschen? Die H-Moll-Messe nochmal zu dirigieren, also als ich nach dem Stück gefragt habe. Aber ansonsten, gibt es noch einen Wunsch, den Sie haben?
Eigentlich kein besonderer Wunsch, sondern ich freue mich ganz diebisch auf unser Konzert im kommenden Frühjahr. Und zwar sind zwei Chorwerke, die Missa di Gloria von Puccini und das Te Deum von Bizet, kennt keiner, sind beides Jugendwerke. Mhm. Und ich mache dazu zwei andere Jugendwerke von Puccini, zwei Orchesterstücke. Mhm. Es kommt es selten vor, dass ich in einem Chorkonzert reine Orchesterstücke mache. Das mache ich nur, um Programmlänge hinzukriegen, aber auch mit Spaß, weil da ist bei der Puccini-Musik speziell ist viel Emotionalität drin. Man findet Fundgruben, die auf seine späteren Opern hinweisen, La Bohème und Manon Lescaut, und wird selten gespielt.
Sie erfüllen sich in einem halben Jahr einen Wunsch, diese jugendlichen Wilden darzustellen von den Komponisten. Okay, dann ist der schon erfüllt, dann wünsche ich Ihnen, dass da das Publikum auch wirklich...
Jugendsünden, Ausrufezeichen, Jugendsünden, Fragezeichen, so ähnlich stelle ich mir.
Also Sie haben das Plakat schon in Gedanken entworfen. Ja. Also Sie sind voll dabei, sich Ihren Wunsch zu erfüllen. Dann wünsche ich Ihnen, dass diese Jugendsünden beim Publikum dann auch ankommen, dass da vielleicht auch Jugendliche da sind und vielleicht das, weshalb Sie heute schon, also das ein Motiv, dass Sie kommen wollten, war schon zu sagen, ich möchte diesen Chor und das Chorleben einfach bekannter machen. Ich leide darunter, dass es einfach so wegbricht. Und vielleicht gibt es ja Menschen, die heute zugehört haben, die denken, na, vielleicht ist das ja für mich eine Idee, spannende Konzertreisen zu machen und irgendwelche Jugendsünden von irgendwelchen Komponisten aufzuführen. Ich wünsche Ihnen alles Gute, viel Spaß mit den Jugendsünden. Ich bedanke mich bei Ihnen, bei allen, die zugehört haben. Ja, und dann haben Sie Spaß mit Ihren Jugendsünden oder schauen Sie mal bei einem Chor vorbei. Am Mikrofon war Angela Krumpen. Machen Sie es gut.